Gottesdienst vom 24.01.2021. Dies haben wir zum Pfarrer Uli Schieneis.
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ein paar Hinweise zu den Corona-Regeln. Sie wissen ja, im Gottesdienst soll man die Maske tragen. Sie haben ja auch schon umgestellt auf die, oder Großteil auf die FFP, was weiß ich, Maske. Und wir dürfen weiterhin auch nicht singen, aber summen. Da meine Stärke eher beim Summen ist, wird unser Pfarrer hier vorne die erste Stimme übernehmen und wir können innerlich mitschwingen. Ja, wir feiern heute ja nicht allein hier in Buxach Gottesdienst, sondern weltweit finden Gottesdienste statt, unter total unterschiedlichen Bedingungen. Und Gott verbindet weltweit Menschen miteinander. Und ich habe gestern für mich so überlegt, wen kenne ich denn so weltweit, andere Christen aus anderen Ländern, die vielleicht zu uns gekommen sind. Und wir sind dann doch über einen längeren Zeitraum, 20, 30 Jahre, ein paar Menschen eingefallen, die ich kennenlernen durfte. Zum Beispiel Jeffrey aus Kenia, Sherbel aus Israel, er wohnt gerade neben uns in der Einliegerwohnung, Ted aus Amerika, Bayro aus Bosnien, Mehmet aus der Türkei, Angela aus Brasilien, Steven aus der Schweiz, Issam aus Syrien. Vielleicht kennen Sie mehr oder vielleicht auch weniger, auch nicht so wichtig. Aber ich fand es interessant, dass Gott Menschen aus anderen Ländern, ja, andere Muttersprache, teils andere Hautfarbe, andere Kultur miteinander verbindet. Jesus verbindet diese Menschen miteinander durch seine Liebe. Sie können ja mal überlegen, wer Ihnen einfällt. Wen würden Sie nicht kennen, egal ob im Inland oder im Ausland, wen würden Sie nicht kennen, wenn Sie nicht der Glaube miteinander verbinden würde? Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, bunt und vielfältig hast du uns Menschen geschaffen. In unserer Verlorenheit haben wir aber daraus oft Trennungen, Verachtung oder gar Kriege gemacht. Doch du schaffst durch Jesus ein ganz neues Volk der Einheit. Ein Volk, in dem die Unterschiedlichkeiten nicht mehr so wichtig sind. Und was diese neue Gemeinschaft aus allen Nationen verbindet, ist deine Liebe und deine Rettung durch Jesus Christus und dass diese Gemeinschaft dich liebt. Lass uns diese Wahrheit immer vor Augen sein. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir hören nun gemeinsam das erste Lied. Wir hören gemeinsam.
Thank you.
Die Lesung für heute steht in Matthäus Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Hier begegnet Jesus einem Mann, der zumindest aus der Sicht der Juden auch aus einer anderen Nation stammt und der ursprünglich auch einen anderen Glauben hatte, nämlich einen römischen Hauptmann. Als Jesus in Kapernaum eintraf, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu einem von ihnen, geh, dann geht er. Und zu einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem Sklaven sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemand gefunden. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Reich Gottes einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, wo dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen wird. Darauf wandte sich Jesus dem Hauptmann zu und sagte, geh nach Hause, was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Amen. Lasst uns auf dieses Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens antworten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Unser Predigttext, ihr Lieben, der steht heute im Buch Ruth. Habt ihr es schon mal aufgeblättert in der letzten Zeit oder überhaupt einmal? Habt ihr es gut gefunden? Das ist ein ganz kleines Büchlein im Alten Testament. Spannend an diesem Buch ist, dass es sehr wahrscheinlich von einer Frau verfasst ist. Da gibt es ein paar Hinweise, zum Beispiel ihr Elternhaus ist kein Vaterhaus, sondern ein Mutterhaus. Die wirklich tragende Lebensgemeinschaft für die Hauptakteurin ist nicht die Ehe und die Partnerschaft, sondern die durch einen Schwur sich mit einer anderen Frau verbindet. Eine Schwesternschaft stützt ihr Leben. Übrigens, nur so nebenbei, es gibt vielleicht noch ein Buch, das von einer Frau vielleicht geschrieben worden ist im Neuen Testament. Gibt es neue Entdeckungen oder Forschungen oder Gedanken, Hypothesen? Ist ganz interessant, dem mal zu folgen. Vielleicht ist das Lukas-Evangelium von einer Frau geschrieben worden, weil ganz ähnliche Aspekte wie Buch Ruth auch vorkommen. Die Frage nach den Witwen, die Frage nach den Frauen, Jesu Zuwendung zu den Frauen. Es gibt Forscher, die sagen, wir wissen sogar, wer die Dame ist. Nicht Lukas, sondern Lydia, die reiche Purpurhändlerin aus Philippi. Aber das nur so nebenbei. Ich möchte euch nur neugierig machen für dieses Buch in der Bibel und dann auch für diese Perspektive aus der Sicht der Frauen. Und zwar auf ein eminent schweres, gewichtiges, bedeutungsvolles Thema. Was passiert uns, wenn unser Leben und unser Glaube unter einen Stresstest gerät? Wenn der Druck immer größer wird, Schritt für Schritt. Wenn es immer anstrengender wird als besser. Wenn vielleicht sogar die Bruchlinien in meiner Persönlichkeit und meinem Glauben hervortreten. Das ist also der Text aus dem Buch Ruth und unser Predigtext wird uns jetzt die Uschi vorlesen.
Und zu der Zeit, als die Richter herrschten und eine Hungersnot im Land war, zog ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fort, um sich als Fremder auf dem Land von Moab niederzulassen. Und der Name des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau war Nomi. Und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen auf das Land von Moab und blieben dort. Und Elimelech, der Mann der Nomi, starb. Und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen war Ruth. Und sie blieben um die 10 Jahre dort. Und auch die beiden Machlon und Kilion starben. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Kinder und ohne ihren Mann. Und sie machte sich auf mit ihren Schwiegertöchtern und kehrte zurück aus dem Land von Moab, denn sie hatte im Gebiet Moabs gehört, dass der Herr sich seines Volks angenommen und ihm Brot gegeben hatte. Und sie verließ den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter waren bei ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sagte Nomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt zurück, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr möge euch Güte erweisen, wie ihr sie dem Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, und sie begannen laut zu weinen und sagten zu ihr: Nein, wir wollen mit dir zurückkehren zu deinem Volk. Aber Nomi sagte: Kehrt zurück, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, die eure Männer werden könnten? Kehrt zurück, meine Töchter. Geht, denn ich bin zu alt, um einem Mann anzugehören. Nein, meine Töchter, denn es tut mir bitter leid für euch, dass die Hand des Herrn mich getroffen hat. Da begannen sie noch lauter zu weinen, und Orpah küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber blieb bei ihr. Sie aber sagte: Sieh, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehr auch du zurück, folge deiner Schwägerin. Aber Ruth sagte: Dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen von dir weg. Denn wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen. Und wo du übernachtest, der werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben, und dort will ich begraben werden. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns trennen. Da sah sie, dass sie fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, und hörte auf, ihr zuzureden. Und die beiden gingen, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie in Bethlehem angekommen waren, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten: Ist das Nomi? Sie aber sagte zu ihnen: Nennt mich nicht Nomi, nennt mich Mara, denn Gott hat mich sehr bitter gemacht. Reich bin ich gegangen, und mit leeren Händen hat der Herr mich zurückkehren lassen. Und so kehrte Nomi zurück, und bei ihr war Ruth aus Moab. Und sie kamen nach Bethlehem, als die Gerstenernte begann. Das Wort Gottes. Amen.
Gut, dass wir aus so einer relativ sicheren Distanz beobachten können, wie Menschen mit Schicksalsschlägen umgehen, was in ihnen passiert und was mit ihrem Glauben passiert. Sichere Distanz, es ist ja ein bisschen näher, Ruth hat vor ein paar tausend Jahren wahrscheinlich gelebt. Wir leben nicht in ihren Lebenszusammenhängen. Wir haben ein soziales Netz, das uns trägt, wenn es ernst wird. Was hätte Naomi getragen, wenn es ernst wird? Ihre Familie, ihre Männer, ihre Söhne, ihre Nachkommen, die wurden ihr ja genommen. Eine Dürre, Katastrophe am Anfang, dann beginnt eine Flucht, dann hat man sich entschieden miteinander, dann gehen wir halt woanders hin, dort, wo man noch etwas kaufen kann mit unserem Geld. Und dann bricht die heile Familienwelt aber zusammen. Der Mann stirbt, die Söhne sterben. Ich möchte aus dieser dramatischen Geschichte, die von der Qualität des Dramas dem Buch Hiob schon sehr nahe kommt, oder? Möchte hier ein paar besondere Momente für uns aufleuchten lassen. Als erstes diesen oder dieses Thema. Wir entscheiden uns ja manchmal in unserem Leben für Kreuzungen, links oder rechts, was mache ich, was tue ich, da ist Druck, ich weiche dem Druck aus, also oder das ist zu schwierig, dann mache ich doch lieber das. Wir fällen Lebensentscheidungen und das tut ja Naomis Familie auch. Leider ist es dann so, dass diese Entscheidung kein Glück folgt. Der Vater der Söhne stirbt, die Söhne sterben. Dazwischen liegen 10 Jahre, die auch ohne Nachkommen sind, ohne Enkel. Wenn also der Druck so zunimmt, so immer ein bisschen noch mehr, wenn es noch ein bisschen schwerer wird, dann können wir das, glaube ich, ganz gut ausbalancieren, wenn es ab und zu auch einen Lichtblick, wenn es ab und zu was Schönes gibt. Wenn irgendwann mal wieder etwas passiert, wo es einem emotional gut geht und wo auch sich das Leben gut anfühlt und man nicht das Gefühl hat, ich habe da was verbockt und Gott hat sich von mir abgewandt. Ich bin mir sicher, dass die Stimmung in der kleinen Familie immer getrübter geworden ist und Fragen hin und her geworfen worden sind und auch Selbstvorwürfe aufkamen. War es vielleicht doch falsch, von der Heimat wegzugehen, um auf das Überleben zu hoffen? Bei einem Volk, das man eigentlich nicht so sehr mag, von dem es auch heißt, könnte sein, dass die Moabiter einen Fluch mit sich bringen. Das steht im Alten Testament, wer aus Moab kommt, wer zu Moab gehört. Also haben wir vielleicht falsch reagiert. Wir haben dem Druck einfach nachgegeben, uns wohin bewegen lassen. Und das war nicht gut. Und jetzt sehen wir das Ergebnis. Ein Schrecknis nach dem anderen kommt. Wer war denn eigentlich schuld an dem Ganzen? Du warst schuld, ich war schuld, wir waren schuld. Aber wie auch immer, wer schuld ist, wir spüren doch miteinander, da ist jetzt kein Segen mehr drauf. War vielleicht eine nicht von Gott gewollte Entscheidung. Ist dir das schon mal passiert? Warst du schon mal an so einer Kreuzung, an einer Lebensentscheidung, wo du hinterher sagst, das war vielleicht nicht ganz im Sinne des Erfinders. Möglicherweise habe ich mich da aus dem Segen Gottes herausbewegt. Haben Sie das schon mal gedacht? Wie hat sich das angefühlt? War es dann vielleicht auch so, dass Sie das Gefühl hatten, was mir jetzt passiert, muss ich mir selber zuschreiben, selber schuld, hätte ich doch bloß mich anders entschieden. Können Sie sich die schlaflosen und sorgenvollen Nächte Naomis vorstellen und ihre Selbstvorwürfe, wie sie gerungen hat damit? Kommen wir zum zweiten Moment, den ich besonders hervorheben möchte. Zum Glück beschert das Schicksal den dreien, den zwei Schwiegertöchtern und der Schwiegermutter eine Wende. Noch einmal eine Hoffnung, vielleicht doch wieder ein Aufbruch in ein neues, besseres Leben. Gute Nacht, die kamen aus der Heimat. Endlich hat es in Brothausen, in Bethlehem, in Brothausen wieder genügend geregnet, sodass die Felder jetzt einigermaßen durchfeuchtet sind. Man kann wieder sehen. Und wenn sie jetzt aufbrechen, denken wahrscheinlich die Frauen, oder denkt zumindest darum, wenn ich jetzt aufbreche, bin ich vielleicht zur Erntezeit schon dort. Und vielleicht ist dann offen. Ausgezogen war sie reich, zurück kommt sie alleine, befürchtet sie. Jetzt haben wir auf Naomi geschaut, jetzt wenden wir unsere Aufmerksamkeit der Ruth zu. Die beiden Schwiegertöchter überlassen ja Naomi nicht einfach ihrem Schicksal. Obwohl die ganz eindringlich immer wieder sagt, nein, mach das nicht, viel zu gefährlich. Es gibt auch nicht so viel Hoffnung. Immerhin ist es doch so, dass mein Los bitter geworden ist. Denn Jahreshand hat mich getroffen, sagt sie. Kehrt um, es gibt keinen Grund, mit mir zu gehen. Gott hat also aus der Sicht Naomis zugeschlagen. Ruth aber, heißt es, ließ nicht von ihr. Und Naomi, sie sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Bei Gott, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Dein Gott ist doch mein Gott. Das ist schon mal ein erstaunlicher Ausruf. War denn nicht die Dame, die Ruth, Moabiterin und hatte eine andere Religion? Hat sie denn nicht beobachtet, wie der Gott von Naomi eigentlich jetzt nicht für eine Garantie steht, dass man Glück hat im Leben, sondern dass es schwer ist? Sagt nicht Naomi sogar auch, Gottes Hand hat mich schwer geschlagen, schwer getroffen. Warum, um Himmels Willen, wendet sich Ruth dem Glauben von Naomi zu? Wahrscheinlich, weil sie Naomi sehr gut kennt, weil sie einen tiefen Blick hat in ihr Leben. Mit Sicherheit hat sie sie auch lieb, ja, okay. Aber wahrscheinlich hat sie noch mehr erlebt als diese innere Sympathie. Wahrscheinlich hat sie auch gesehen, wie Naomi mit dieser Drucksituation umgeht, was in ihr passiert. Wie ist Ruth zur Konversion gekommen, von der einen Religion in die andere? Um das herauszufinden, glaube ich, ist es gut, nochmal genau hinzuhören, um dieser Frage auf die Spur zu kommen. Ich denke, der Schlüsselsatz ist Naomis Aussage. Mein Los ist zu bitter für euch, denn Jahwes Hand hat mich getroffen. Ich lese da keine Wut heraus gegenüber Gott. Ich lese da auch keinen Zweifel heraus. Eher eine Verhärtung. Der Glaube ist hart geworden, wie ein Muskel, der überbeansprucht worden ist und sich verhärtet, oder wie eine Wunde im Körper, die dann vernarbt und das Narbengewebe macht, dann die Beweglichkeit des Gelenks oder so zunichte. Der Stresstest des Glaubens ist ja nicht wirklich gut ausgegangen erstmal. Aber trotzdem hat Naomi die Fähigkeit, dran zu bleiben. Das ist jetzt ein einfaches Wort, dranbleiben. Aber vielleicht ist das der Schlüsselsatz, der uns da ein bisschen weiterführt. Aber vielleicht müssen wir erst auch nochmal das Drama gut heraushören, die Verschiebung ihrer Identität und ihres Glaubens gut verstehen. Und ihre Identität hat sich ja wirklich verschoben, denn sie will ja nicht mehr so genannt werden wie früher. Was hat denn ihr Name bedeutet vorher? Naomi bedeutet, Gott ist liebevoll für mich da. Und dann sowas. So einen Namen tragen und dann sowas. Also nennt mich lieber Bitterkeit. Solche Lebensphasen gibt es mit Sicherheit, auch bei uns, dass wir am liebsten alles auf den Kopf stellen. Bei Naomi ist es so, dass trotz allem Seelenschmerz und Lebensunglück sie nicht die Hand Gottes wegschlägt und alles über den Haufen wirft. Sie bindet ihre Schicksalsschläge ja weiter an Jahwe, sonst würde es keinen Sinn machen, nach Bethlehem zu gehen, das Land, wo man an Jahwe glaubt. Das erinnert mich an einen Satz im Alten Testament. Da heißt es einmal, ich lasse dich nicht, du segnest mich nicht. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn so ist ein Ringkampf, einer ringt mit Gott. Ja, er ringt und er weiß, er verliert, aber er klammert sich an diesen. Und mit der letzten Kraft, vielleicht mit dem letzten Hauch im Atem, ich lasse nicht los, du segnest nicht. Der gerungen hat, weiß längst, dass er verloren hat. Und doch lässt er nicht los. Könnte das vielleicht die richtige Haltung in schweren Zeiten sein? Könnte das die richtige Haltung sein, wenn es dir nicht gut geht? Ich klammere mich fest an dich, so fest, dass dir, Gott, die Luft ausgeht, bis du mich wieder segnest. Das erinnert mich an ein Gebet Bonhoeffers, dass wir es gewohnt sind zu singen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Lied singt, ob ihr dann auch über diesen Text stolpert und staunt, wie man sowas beten kann. Da heißt es, und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Und jetzt wird es noch heftiger, aus deiner guten und geliebten Hand. Ja, sowas geht also. Möge der, mag der Druck auch steigen. Es kann sein, dass es eines bleibt, dass wir immer noch an der einen geliebten Hand festhalten. Warum eigentlich? Vielleicht, weil die Umstände sein mögen, wie sie sind, aber ich fühle mich immer noch geborgen. Bei meinem ersten Schlaganfall, als ich dann gelähmt war und nicht mehr atmen konnte und so weiter, war es schwer. Und ich hatte jemanden, der mich da angerufen hatte. Und was ich jemals sehen durfte, war, weißt du, für mich ist es gar nicht so schwer, weil ich fühle mich so geborgen. Ich bin so geborgen. Seine Frage war dann, ja, kriegst du Valium? Nee, es war kein Medikament. Es war übernatürlich, überirdische Geborgenheit. Schade, dass die um mich herum das nicht miterleben konnten, meine Familie. Wie gut es mir trotz allem ging. Ganz verrückte Erfahrung. Vielleicht hat Ruth genau so etwas Naomi abspüren können. Vielleicht war sie diesem Wunder relativ nahe, weil sie Naomi ja geliebt hat und gut kannte, weil sie einen tiefen Blick hatte in ihr Leben und gemerkt hat, dass es nicht gespielt ist, dass sie noch an ihren Jahren hängt, so hart es ist und sie hat sie jetzt mit ihm umgeht, mit ihrem Gott. Aber sie hat wahrscheinlich erlebt, dass Naomi sich geborgen fühlt. Es hat mal jemand gesagt, der Sinn des Lebens ist nicht Glück und Gelingen, sondern Geborgenheit zu finden. Vielleicht hat sie das erlebt und auch gelockt. Vielleicht hat sie genau das gelockt. Das will ich auch für mein Leben. Ich bin noch jung, mag kommen, was will, aber das möchte ich jetzt in mein Leben mitnehmen können. Und deswegen gehe ich nie und nimmer von Naomi weg. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben. Das ist schon eine ganz besondere Nähe, die da entstanden ist, aus einer Kognition. Das führt mich zu einem letzten Punkt. Wir leben ja in einer Zeit, die davon geprägt ist, dass das Christentum auf der Nordhalbkugel, also da, wo es noch mehr regnet wie im Süden, auf der Nordhalbkugel es schwer hat. Im christlichen Abendland nimmt das Interesse am christlichen Glauben ab. Missionarische Konzepte und Programme verpuffen. Die Leute mögen die Show nicht mehr so, die wir bieten. Und die Frage nach der Ewigkeit ist jetzt auch nicht so die drängende. Also wenn wir auf die Frage nach dem Leben, nach dem Tod doch Jesus Christus deuten, dann ist das vielleicht gar nicht die große Frage. Man könnte es so sagen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Gott oder besser gesagt, die Menschen interessieren sich nur noch dann für Gott, wenn du bereit bist, dein Leben mit ihnen zu teilen, wenn du ihnen einen tiefen Blick ermöglichst, wenn Menschen spüren und sehen können, ah, da ist ein bisschen mehr als Sinn und Gelingen im Leben. Da ist etwas, was sich gut anfühlt, was mir Hoffnung macht, trotz allem ein geborgenes Leben führen zu können. Das möchte ich, das will ich, dafür interessiere ich mich. Hoffen wir, dass das stimmt. Dass die Menschen danach noch eine Sehnsucht haben. Und hoffen wir, dass es stimmt, was ein Papst mal gesagt hat, ein Christ ist nie allein, oder wer glaubt, ist nie allein. Gemeint hat er, und wenn du alleine bist, hast du wenigstens noch Gott, aber eigentlich ist es auch ein Ausrufezeichen, wenn dein Glaube eine Solotour wird, dann stimmt auch schon etwas nicht mehr. Wenn du niemanden mehr hast in deiner Nähe, der nach deiner Glaubensrealität fragt, wenn du kein Fenster mehr aufmachst, kein Fenster aufmachen kannst, dann wird es natürlich schwer fürs Christentum. Wie sind die Menschen zum Glauben gekommen? Wie ist Ruth zum Glauben an Jahwe gekommen, indem sie hineinschauen konnte? Wie sind die Menschen, die du kennengelernt hast, zum Glauben gekommen? Das wäre spannend, das zu hören. Oder ich denke an die Menschen, die du kennst. Wie sind die zum Glauben gekommen? Wahrscheinlich war da jemand, der sie mitgenommen hat und hineinschauen hat lassen in sein persönliches Leben. Jetzt hoffe ich, dass wir so eine Freundschaft auch selbst in dieser Zeit aufbauen können, dass wir es schaffen, dieses eine Fenster, das wir jetzt noch aufmachen dürfen, eine Person, wir dürfen ja uns doch treffen mit einer uns fremden Person, aber es soll die eine sein, da kann man sich natürlich überlegen, ja, mit wem teile ich jetzt diese Reise durch diese Zeit? Mache ich das mit denen, mit denen ich immer schon zusammen bin, oder öffne ich mein Leben und zeige, schaut mal, so erlebe ich Gott. Und so geht es mir in der Zeit und kann dadurch vielleicht Menschen neugierig machen, sich Jahwe Gott, sich unserem Gott zuzuwenden. Was wünsche ich Ihnen? Einen besonderen Menschen an Ihrer Seite. Gute Gespräche in einer schweren Zeit. Hoffnung auf ein geborgenes Leben in den Armen Gottes. Amen.
Folgendes ist noch bekannt zu geben. Die Einlagen der letzten Woche betrugen insgesamt 425 Euro. Details kann man wie immer auf dem Zettel am Ausgang nachlesen. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Arbeit des diakonischen Werkes der EKB bestimmt. Zusammenhalt und gemeinsam stärken, diakonische Projekte für mehr Gleichberechtigung in einer vielfältigen Gesellschaft, heißt das dazu. Die Missionsgaben im Januar sind für das Ehepaar Wiche in Uganda bestimmt. Und nächsten Sonntag finden wieder wie gewohnt zwei Gottesdienste statt, hier in der Buxacher Kirche um 9.30 Uhr und um 11 Uhr, gehalten von Pfarrer Wieder. Wie ich vorhin erfahren habe, ist das der neue Pfarrer aus Steinheim, und unser Pfarrer Schieneis wird dann in Steinheim die Vertretung übernehmen. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Wenn ja, dann bitte jetzt, so hast du zumindest vorhin. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lieber, wir denken an die Menschen, die fliehen müssen. Wir denken an die Menschen in Moria, im griechischen Flüchtlingslager. Wir bitten dich um deine Nähe. Schenk ihnen Hoffnung. Sei du ihnen nahe. Führe du sie deine Wege. Herr, und wir beten für die Menschen, die du uns aufs Herz legst. Vielleicht fremd unserem Glauben, die aber doch dich suchen. Schenke uns, dass wir ein offenes Fenster haben für sie und dass sie bei uns tief hineinschauen können in die Realität unserer Seele und unseres Glaubens. Und wir beten für die Menschen, die jetzt leiden und trauern, unter Druck stehen, deren Leben jetzt bedrängt ist und immer schwerer wird. Wir denken an die vielen alleinstehenden Frauen, die ihre Kinder irgendwie durchbringen, erziehen, kochen, arbeiten. Und wir beten für die, die jetzt sterben, dass sie deine Nähe erfahren und Stärke bekommen für diesen schweren Lebensweg. Wir beten für die Regierenden, dass sie die richtigen weisen Entscheidungen fällen können. Wir beten für deine Kirche, dass sie ein offenes Herz hat für die, die kommen aus dem Osten und vom Westen, aus dem Norden und dem Süden, also Menschen, die uns vielleicht fremd sind, dass wir es ihnen erlauben, miteinander am Tisch zu sitzen, wie es im Reich Gottes dann wohl sein wird. So beten wir mit dir, Jesus Christus, Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. In der Nacht ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen kostbaren Frieden in Jesus Christus.